Doppelkopf. Why don't you talk to me? Das Gespräch bei Detektor FM.
You talking to me?
Der Talk mit David Denk und Dominik Schottner.
Und dieses verfluchte Internet, die ganze Scheiße von früher, was man so alles gesagt hat, ist da jetzt für ewig. All I wanna do is talk.
Well, who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here.
Vor allem, das ist auch, ich war noch nie hier. Also ich habe ja 10 Jahre in Berlin gewohnt.
Und da stehen wir wieder an einem Ort, zu dem wir alleine wahrscheinlich nie gegangen wären oder, naja, vielleicht mit Elternbesuch. Das Märkische Museum in Berlin-Mitte, roter Klinker und direkt dahinter ein ziemlich runtergewohntes Gehege für einen Braunbären und das Ganze mitten in Berlin. Okay, genauer, es ist eine Braunbärin, sie heißt Schnute und sie wurde geboren 1981.
Wenn das kein Porno ist.
Ja. Genau.
Detektor FM, Doppelkopf, das Gespräch. Wir stehen vor dem Märkischen Museum in Berlin, einem Platz, wo keiner von uns dreien je so richtig war, auch vor allem unser heutiger Gast nicht, Helge Malchow, Chef bei Kiepenheuer und Witsch. Warum sind wir hier, Herr Malchow?
Ja, Sie haben mich ja gefragt, ob wir uns an einem Platz treffen können, der ein bisschen was mit meiner Herkunft zu tun hat. Wir haben uns ja da kennengelernt, in Bad Freienwalde im Oderbruch. Und da ich aber heute keine Zeit hatte, wieder ins Oderbruch zu fahren, das ist ja auch ein irrer Ritt da raus, bis man da mal aus Berlin raus ist, eine Riesenstadt, da fiel mir ein, dass es unmittelbar neben meiner Wohnung, in der ich hier in Berlin wohne, das Märkische Museum gibt, an dem ich schon oft vorbeigefahren bin und über das ich schon oft gehört habe, dass es interessant sein soll. Auch kuriose kleine Geschichten drumherum. Und da dachte ich, da wir ja zusammen in der Mark Brandenburg waren, könnte man sich mal das Märkische Museum anschauen. Ich habe allerdings jetzt gehört von jemandem, dass das zwar Märkisches Museum heißt, aber im Großen und Ganzen eher ein berlinisches Museum ist.
Was eine grobe Enttäuschung wäre für uns.
Also wir werden das mal uns genauer anschauen. Ursprünglich ist es, glaube ich, Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet worden für die gesamte Mark Brandenburg. Mhm. Es hat aber jetzt, glaube ich, eher den Charakter eines Stadtmuseums. Wir werden sehen.
Die Berliner reißen einfach alles an sich, ne?
Ja. Das sieht so aus. Also das ist ja eine Stadt, die mitten im Sand steht. Und drumherum, auch bis heute, ist hauptsächlich Sand. Das nennt man dann Mark Brandenburg. Aber es ist eigentlich nur die Stadt. Der Rest sind kleine Städte und Dörfer bis zur polnischen Grenze oder bis in die Uckermark oder wo auch immer hin, wo es auch eher, will nicht sagen langweilig, aber zumindest bläst da nicht der Wind der Weltgeschichte.
Detektor FM, Doppelkopf, das Gespräch. Unser Gast heute, Helge Malchow. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich Bücher aus seiner Hand im Regal haben und das ohne es zu wissen. Denn Helge Malchow ist der Chef des Verlags Kiepenheuer und Witsch, kurz Kiwi, zu dessen bekanntesten Autoren zum Beispiel Dave Eggers, Feridun Saimoglu und Christine Westermann zählen.
Willkommen im Märkischen Museum. Sind Sie bitte so nett?
Die Kasse ist dort.
Dort im Museumshop und dann erwarten wir Sie hier an der Garderobe.
Ja, alles muss seine Ordnung haben im Märkischen Museum zu Berlin.
So, gleich mal. 15 Euro. Mhm.
Eintritt gezahlt, Zeit für die erste richtige Frage. Gehen Sie gerne in Museumsshops?
Eigentlich ja, muss ich zugeben, weil man in Museumsshops ja oft auch interessante Bücher findet. Ich war jetzt vor kurzem noch in dem Museumsshop in London, in der Tate Modern. Grandiose Buchhandlung.
Ist ja nicht ganz vergleichbar vielleicht mit hier.
Na, wir gucken mal. Ja, wir gucken mal.
Aber wir schauen mal hier. Also da ist auch für Buchverleger. Hier ist ein Buch über das, zum Beispiel, das ist interessant, ein Bildband über das Klassenzimmer als kulturelles Phänomen vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute. Das würde mich zum Beispiel sofort interessieren, weil ich ja früher mal Lehrer war.
Darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Ja. Haben Sie sich...
Dann sieht man hier Lesezeichen, natürlich mit Heinrich von Kleist-Abbildung. Das muss sein. Ich vermute mal, Wir werden auch noch häufiger über Theodor Fontane stolpern.
Oh ja, der gehört zu Brandenburg wie sonst wenig. Aber, ne?
Da steht es schon hier. Erich Kästner, ja, großartig, Erich Kästner, dessen Buch, dieses Buch habe ich gerade gelesen. Das ist eine Neuedition eines Erwachsenenromans von Erich Kästner, der ursprünglich unter dem Titel Fabian veröffentlicht worden ist und ja seit Jahrzehnten bekannt war.
Da geht es um uns.
Genau. Und dieser Fabian-Roman war aber ein zensierter und gestutzter Roman. Und die Ergänzungen sind jetzt erst wieder gefunden worden. Und das heißt, jetzt gibt es die Originalausgabe, könnte man sagen, auch mit dem Originaltitel, den der Verlag abgelehnt hat damals, Der Gang vor die Hunde, der übrigens viel besser ist als Fabian. Und das ist ein fantastischer Roman, der einem nicht nur einen unglaublich guten Einblick gibt, so ins Berlin der späten 20er und frühen 30er Jahre, sondern auch einen zu Tränen rührt vor Traurigkeit.
Als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, schon echt schade, dass Zeitreisen nicht funktioniert,
ja,
oder? Also
ja.
Ich meine, man hat schon das Gefühl, man kriegt viel mit von dem Leben in der Stadt damals, aber ich würde einfach total gerne mal 1929 oder so halt irgendwie in Berlin über den Kurfürstendamm laufen.
In diesen
das
komischen,
doch
in diesen,
toll.
In diesen
oder auch
komischen
in diese ganzen,
Clubs da.
Genau,
ja,
diese ganzen Etablissements, diese sehr zwielichtigen und so. Und auch ach, allein, weiß
aber
ich nicht.
Aber auch der Ton dieses Romans, ja, diese Kombination aus Witzigkeit und Traurigkeit, die ist so grandios und die spiegelt, glaube ich, auch das Lebensgefühl dieser Zeit wieder. Also dieses schnelle, wie soll man sagen, aus der Hüfte schießen, mit Situationen fertig werden in einer explodierenden Großstadt, die total unübersichtlich geworden ist und in der sich Katastrophen ankündigen und wo man aber trotzdem seinen Spaß haben will. Also das hat der Erich Kästner in diesem Buch so wahnsinnig gut getroffen. Mhm. Und das ist doch toll, dass so ein Buch hier in diesem Museum gibt. Was gibt es denn sonst noch?
Sind Bücher von Ihnen?
Gleichzeitig fand ich schon so die, also habe ich schon das Berlin von heute auch ein bisschen wiedererkannt, weil so ein bisschen auch dieses so, die Großstadt dann halt auch so ein bisschen als empathiefreier Raum oder so. Also es gibt ja so einige Szenen da drin, die halt schon echt hart sind. Also so was auch so Armut und Obdachlosigkeit und so angeht. Also da gibt es ja diesen einen, so einen Erfinder oder so, mit den er dann bei sich auf der Couch schlafen lässt. Der Fabian,
aus dem System gefallener Intellektueller.
Wo ich dachte, okay, gibt es fast 100 Jahre später schon wieder so ähnlich. Also Berlin ist
wobei
sozusagen
es gibt
als,
auch, es gibt auch große Unterschiede. Also es ist alles wahnsinnig deutsch. Ja, es gibt keine Türken, es gibt keine Ausländer. Also wenn man heute durch Berlin geht, das ist ja eine einzige Invasion von Ausländern, was ich gut finde. Und das hat eben doch was sehr Deutsches noch. Ja. Aber trotzdem was eine Metropole, die ja unglaublich gut getroffen ist. Ich habe das auch gelesen, um es mal zu vergleichen mit dieser Krimi-Reihe, die wir bei Gibmer und Witsch seit einigen Jahren veröffentlicht haben.
Die ja da auch liegt, wie man sieht.
Genau,
Volker Kutscher.
Volker Kutscher. Und das ist ja nicht nur eine Serie von Krimis, die Anfang der 30er Jahre in Berlin spielen, also genau in der Zeit, wo auch der Kästner platziert ist, sondern Band für Band wird in dieser Serie erzählt, die Veränderung des Polizeiapparats und die Unterwanderung des Polizeiapparats schrittweise durch die Nazis und die Politisierung des gesamten Polizeiapparats, auch der Mordkommission und so weiter, die eigentlich erstmal nur eine ganz normale Mordkommission ist, aber dann immer weiter in politische Hände verstrickt wird und immer weiter auch in diese ganzen Straßenschlachten und Kriminalität der aufkommenden nationalsozialistischen Bewegung involviert wird. Ja. Insofern ist das auch Kulturgeschichte und Zeitgeschichte, das ist nicht nur ein Krimi.
Wo wir gerade bei Volker Kutscher sind, das ist ja sozusagen, also diese Figur ist ja Grundlage auch dieser Serie, wie jetzt da Tom Tick war.
Genau, das wird dann heißen Berlin-Babylon.
Genau.
Ja,
ist das ein Deal, nachdem man sich als Verleger die Finger leckt, hat Kiepenheuer und Witsch daran gut verdient?
Ja, doch, also auf jeden Fall. Also erstmal ist es deswegen ein guter Deal, weil wir die Filmrechte an den Produzenten in Anführungsstrichen verkauft haben, also eine Lizenz, sodass man an dem Erfolg einer solchen Verfilmung dann eben prozentual beteiligt ist. Das ist erstmal ein gutes Geschäft, übrigens für den Autor noch mehr, also der bekommt dann 60%, der Verlag 40%. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, dass durch diese Verfilmung, und das scheint ein ganz großes Ding zu werden, dass durch diese Verfilmung dann natürlich ein neues Licht fällt auf die Bücher, die viele noch gar nicht kennen.
Mhm. Wir müssen die es wahrscheinlich jetzt noch gar nicht in so furchtbar vielen Übersetzungen gibt. Oder gibt es die schon in der englischen Übersetzung?
Es gibt in mehreren Sprachen, ich glaube in Englisch noch nicht. Mhm. Okay. Und das wird sicher jetzt folgen. Aber auch in Deutschland, also man wundert sich immer, wenn so ein Buch 200.000 Mal verkauft worden ist oder 100.000 Mal so verschieden, die verschiedenen.
Aber in der Größenordnung schon, ja?
Dann denkt man, naja, das ist ja ein totaler Bestseller. Und wenn dann aber ein großer Film kommt und das Ding riesig wird, dann kann man plötzlich nochmal 2-3 Mal so viel verkaufen. Mhm. Dann erreicht man nämlich die Leute alle, die eigentlich keine Bücher regelmäßig kaufen und die, für die das dann einfach nur ein riesen Medienevent ist. Und dann kaufen sie auch mal ein Buch.
Die dann auf den Sticker das Buch zum Film irgendwie abfahren.
Genau, was wir dann strategisch überlegen müssen, ist, da der Film ja anders heißt als die Bücher, jetzt müssen wir es schaffen, dass wir auf den Umschlägen mit Berlin-Babylon was machen, damit der Transfer klar geht. Aber das schaffen wir schon. Da werden wir dann wahrscheinlich Aufkleber. Oder man überlegt sogar, wenn die Verfilmung ein Riesenerfolg wird, was ich glaube, dass man sogar Umschläge ändert. Oder noch eine zweite Ausgabe mit Filmbildern als Umschlag. Und das ist ja die erste große deutsche, der Versuch einer ersten großen deutschen Serie nach dem Vorbild von Breaking Bad oder Sopranos oder Homeland oder wie die
anderen. Ja, und auch mit einem ungewöhnlichen Kofinanzierungsmodell zwischen öffentlich-rechtlichen und also zwischen der ARD und Sky.
Genau. Ja, genau. Also das könnte spektakulär werden.
Doppelkopf. Das Gespräch bei Detektor FM.
Sie würden schon merken, wenn ich da so ein bisschen rumgrummle, dass das ein Buch ist, das mir vielleicht nicht so wichtig ist.
So antwortet ein Verlagschef, wenn man ihn fragt, ob er jedes der Bücher aus seinem Verlag auch wirklich gut findet. In dem Fall ist der Verlagschef Helge Malchow. Er leitet den Kiwi-Verlag aus Köln. Und wir stehen jetzt mit ihm im Shop des Märkischen Museums in Berlin. Weil Malchow hier noch nie war, aber weil er aus der Mark Brandenburg kommt, zu deren Ehren das Museum einmal erbaut wurde. Außer uns interessiert sich heute aber leider nur eine kleine Handvoll Menschen für diesen Fleck Erde. Das lässt uns also Zeit, um noch ein bisschen über das Verlagsprogramm von Kiepenheuer und Witsch zu reden.
Wir haben uns entschieden, nur dann einen Kriminalroman zu verlegen, wenn er einen zusätzlichen Kick hat. Das muss jetzt nicht immer ein historisches zum Beispiel Dimension sein, wie in diesem Fall. Es gibt zum Beispiel so eine Reihe von einem Autor, der schreibt Krimis, die alle unmittelbar mit politischen Skandalen der Geschichte der Bundesrepublik verknüpft sind. Oder es gibt Krimis, die leben aus dem Ort, wo sie stattfinden. Ja, also das ist zum Beispiel diese bretonische Serie, die wir im Augenblick veröffentlicht haben in den letzten Jahren, von einem Autor namens Jean-Luc Banalec, der aber eigentlich ein Pseudonym ist. Das ist eine Serie, die unfassbar erfolgreich ist, wo wir mittlerweile fast 1 Million Exemplare verkauft haben.
Aber analog zu diesen schrecklichen Filmen, die es im Fernsehen die ganze Zeit gibt, wo man halt irgendwie deutsche Schauspieler vor englischer Kulisse hat, also nicht nur im Rosamunde, also es gibt ja dieses Rosamunde-Pilcher-Romantik-Segment, aber es gibt ja natürlich Donald auch diese, Leon, genauso und dann lauter, da
läuft dann ein deutscher
lauter,
Kommissar durch Venedig und man denkt, wieso reden denn die ganzen Italiener plötzlich Deutsch, das ist doch gar nicht möglich und so, ja.
Ein wenig beteiligen sich daran quasi auch.
Der Autor hat so wahnsinnig intensive Kenntnisse von der Bretagne und lebt da seit vielen Jahrzehnten regelmäßig und hat also ein ganz genaues Bild von dieser Gegend. Und was dem gelingt ist, mittels Kriminalgeschichten, die Kultur und die Natur und die Gesellschaft der Bretagne einem wirklich nahe zu bringen. Also man versteht, womit die Leute sich rumschlagen, was sie für alltägliche Probleme haben. Und so geht das eigentlich bei allen Krimis, die wir machen. Wir suchen immer dann nach dem zusätzlichen, soll man sagen, Aufhänger.
Dem Mehrwert kommt da der Lehrer in Ihnen zum Vorschein, der sagt, man muss nicht nur gut unterhalten sein, man muss auch was mitnehmen.
Ja, das muss ja nicht pädagogisch sein, sondern es reicht ja eine allgemeine Erweiterung des eigenen Kenntnisstandes. Das ist ja auch lustvoll. Mhm. Ja. Aber Sie haben schon recht, also die Tätigkeit eines Lehrers, der im Deutschunterricht Literatur vermittelt oder im Geschichtsunterricht Geschichte vermittelt, hat mit der Verlegertätigkeit schon viel zu tun. Am Ende tun auch wir was Ähnliches, indem wir kulturelles Wissen vermitteln an Publikum. Das ist zwar sehr viel diffuseres Publikum und sehr viel allgemeineres Publikum, aber die Fragen, die man sich stellt, zum Beispiel bei der Annahme eines Manuskripts, lohnt sich das? Ist das Buch so aufgebaut, dass es für den Leser konsumierbar und verständlich ist und so? Das sind auch pädagogische Fragen, die ich auch aus meinem anderen Beruf kenne. Abgesehen davon, dass man natürlich mit Texten sowohl als Lehrer als auch als Verleger arbeitet.
So, der Museumsshop, der liegt jetzt hinter uns. Wir befinden uns in der Eingangshalle.
Wir sind schon mal da. Sie sind hier schon in der ersten Etage, über uns die zweite.
Okay.
Und dann Erdgeschosstreppe runter. Und hier ist der zentrale Raum. Den müssen Sie einfach auch gesehen haben. Ja. Unsere gotische Halle. Von dort aus sind alle Etagen dann zugänglich.
Ja. Herzlichen Dank.
Danke.
Oh. Selten so freundlich begrüßt worden in dem Museum und das, obwohl wir noch nicht mal als Pressegruppe angemeldet waren, sondern einfach hineingestürmt sind. Man hatte uns aber stets im Blick. Detektor FM, Doppelkopf, das Gespräch. Heute am Mikrofon Dominik Schottner und
David Denk.
Wir sind heute im Märkischen Museum. Unser Gast heißt Helge Malchow. Er ist Verleger von
Verlegerischer Geschäftsführer
bei Kiepenheuer und Witsch, einem der größten deutschen Verlage mit Sitz in Köln. Und eben haben wir schon über vieles gesprochen. Wir haben gesprochen über Museumsshops, wir haben gesprochen, was Krimis für die deutsche Verlagslandschaft bedeuten und wie vor allem aus einem Krimi auch ein Film werden kann. Und jetzt wollen wir gleich mal von Helge Malchow mal ein bisschen was über ihn selbst wissen.
Gotik in Berlin. Und da ist er doch schon, der Mann, auf den wir gewartet haben.
Auf den haben wir gewartet.
Oder?
Theodor Fontane, doch.
Doch, denke ich doch.
Ja,
ne?
Stimmt. Mensch.
Ja. Gar nicht so schlecht, die Skulptur.
Stattlicher Herr, könnte man sagen. Ja. War im Original vielleicht ein bisschen kleiner.
Also der Mann, der dem gar nicht bewusst war, dass er, indem er durch die Mark Brandenburg und durch Berlin spaziert ist und gewandert ist und immer mal wieder irgendwo angehalten hat und Buletten gegessen hat oder Fisch gegessen hat, mit diesen Wanderungen praktisch das gesamte Tourismusgewerbe von Berlin und Brandenburg ins Leben gerufen hat. Es gibt hier praktisch kein Lokal in Brandenburg, wo nicht steht, auf diesem Stuhl saß schon einmal Theodor Fontane.
Fast eine ähnliche Marktdurchdringung wie Goethe.
Ja. Also hier in der Gegend ist die Fontane-Dichte ist hier größer als die. Also in Weimar ist es natürlich Goethe und Schiller. Aber ich halte ihn wirklich für einer meiner großen Autoren meiner Lesebiografie.
Was schätzen Sie so an Fontane?
Ja, der war ja im späten 19. Jahrhundert auf der einen Seite ein unglaublich in der Kultur der Mark Brandenburg verwurzelter Konservativer, der aber aufgrund seiner Ehrlichkeit und seiner Offenheit und seiner Neugierde gesehen hat, dass diese Welt untergeht und das Proletariat und die sozialen Probleme und die Gründerzeit mit allem, was dazugehört, beginnt und der sich dem ohne Angst gestellt hat. Also diese Mischung aus konservativ und revolutionär fast, da war der eigentlich schon eine Art Vorläufer dann später der Naturalisten. Also das war ja die Zeit, als schon ganz andere Literatur existierte. Auch Fontane ist ja vom Schreibstil her oder von der Literaturauffassung her eher ein Autor des 19. Jahrhunderts, also wie Flaubert oder wie Tolstoi, also große Gesellschaftsromane. Ich habe über einen seiner Bücher, über Effi Briest, habe ich meine Examensarbeit geschrieben. Und zwar sehr interessant, Effi Briest kennt heute jeder, ist ja auch zigmal verfilmt worden, auch von Fassbinder und so.
Werden regelmäßig auch Schüler noch mit gequält.
Gequält, und so. Aber es gab in der Zeit, in der das Buch erschien und in der Fontane das geschrieben hat, ein zweites Buch, das dieselbe Geschichte erzählt hat. Und zwar deswegen, weil es ein realer Fall war, der da zugrunde lag, nämlich eine Ehebruchsgeschichte und so eine öffentliche Skandalgeschichte über die über die man heute in der Bildzeitung oder in der Bunden liest. Und daraus hat der Fontane Effi Briest gemacht und dieser andere Autor, der hieß Spielhagen, einen Roman, der hieß Zum Zeitvertreib. Mhm. Effi Briest ist vielleicht, sagen wir mal, ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen, aber sagen wir mal 20.000 Mal verkauft worden. Mhm. Und Zum Zeitvertreib 300.000 oder 500.000 Mal. Also das viel erfolgreichere Buch, weil es eben viel mehr im engeren Sinne Unterhaltungsliteratur war wie heute. Dieselbe Geschichte, dieselben Figuren, auch ganz gut geschrieben.
Aber mittlerweile vergessen im Gegensatz total zu Effi Briest.
Total vergessen. Während Effi, und das ist natürlich ein Fall, der mich als Verleger später auch nochmal interessiert hat, weil wir haben es ja oft dann mit Büchern zu tun, von denen wir überzeugt sind, dass sie große Literatur sind, aber die Welt das gar nicht so sieht. Mhm. Und dann kann man immer noch sagen, wartet mal noch 50 Jahre.
Wartet mal 200 Jahre und dann, oder 100 Jahre.
Ja, man sieht an Fontanes Effi Briest, ja, ja. So, oder man sieht umgekehrt an den großen Bestsellern mhm. der Gegenwart, dass man die, viele von denen wahrscheinlich in 10 Jahren vergessen hat.
Was für ein Buch fällt Ihnen da zum Beispiel ein aus Ihrem Verlagsprogramm, wo Sie denken, das ist ein Buch, das noch nicht hinreichend gewürdigt wurde, beziehungsweise dessen große Zeit noch kommt?
Ja, also sagen wir mal so, ich habe schon in meiner Zeit, ich bin ja jetzt schon 30 Jahre beim Verlag, da habe ich schon erlebt, dass Bücher, die auf den ersten Moment hin durchgefallen sind oder mit Misstrauen oder mit Unverständnis betrachtet worden sind, dass die mittlerweile zu Klassikern geworden sind. Mhm. Also zum Beispiel Christian Krachts Bücher. Mhm. Also das erste Buch hieß Faserland. Und ich weiß noch, als ich das Buch im Verlag vorstellte, da haben die Buchvertreter mich angeguckt wie ein Auto und gedacht, jetzt geht der Verlag zugrunde. Und heute gibt es dazu pädagogische Handreichungen und Faserland wird in der Oberstufe als Abiturstoff durchgenommen. Ja. Also so kann es gehen, wenn die Dinge sich weiterentwickeln und dann sich der Wind dreht und plötzlich man ein bisschen sich befreit von den, sagen wir, Wahrnehmungsfesseln der Gegenwart.
Spricht das für die Qualität des Romans oder für die Verflachung der gymnasialen Schulbildung?
Nee, wenn so eine späte Entdeckung... Es gibt im Augenblick einen Roman, der ist auf der Bestsellerliste auch zu finden. Der heißt Stoner, ein amerikanischer Roman von einem Autor, von einem Buch, das in den 50er Jahren, frühen 60er Jahren, soweit ich weiß, erschienen ist, in Amerika, sofort durchgefallen und vergessen war. Und das jetzt, 50 Jahre später, erkannt wird als ein großes Werk der Weltliteratur. Also das gibt es immer wieder. Und das ist dann viel eher ein Hinweis auf die Qualität als große Auflagen in dem Moment, wo ein Buch erscheint. Ja, weil man ja dann erstmal den Widerstand durchbrechen muss. Da müssen diejenigen, die von der Qualität überzeugt sind, die müssen richtig dafür arbeiten, müssen gegen Widerstände arbeiten und so. Das ist ja bei Neuerscheinungen, die man mit viel Werbung und so weiter auf den Markt bringt, erstmal nicht der Fall.
Detektor FM Doppelkopf, das Gespräch. Unser Gast heute, Helge Malchow, der Chef des Verlags Kiepenheuer und Witsch aus Köln. Da sind wir aber heute nicht, sondern Helge Malchow hat uns in das Märkische Museum in Berlin gebeten. Uns, das sind wie immer David Denk und ich, Dominik Schottner. Herzlich willkommen.
Doppelkopf, das Gespräch bei Detektor FM.
Detektor FM Doppelkopf, das Gespräch. Heute geht es bei uns viel um Bücher. Bücher nämlich aus dem Hause Kiepenheuer und Witsch, denn dessen Chef ist heute unser Gast hier in der Sendung, Helge Malchow. Mit ihm streifen wir durch das Märkische Museum in Berlin. Das ist aber jetzt nicht unser Thema, die Mark Brandenburg, sondern wir sind angelangt bei Dave Eggers, einem der Autoren von Kiwi. Und die Frage ist, was haben die Romane von Dave Eggers bewirkt?
Ich glaube, eine Menge. Ja, weil Dave Eggers vor allen Dingen aufgrund seiner Themen so oft ins Schwarze getroffen hat, der verdrängten Themen, vor allen Dingen der amerikanischen Gesellschaft. Also das kann man vielleicht vergleichen mit so Büchern wie jetzt den Circle, mit Huxleys Schöne Neue Welt oder Orwell 1984, also so Zukunftsdystopien, ja, Zukunftshorrorvisionen, die aber im Prinzip Themen behandeln der Gegenwart. Ja, und das sind Bücher, die, an die man sich deswegen in kollektiven Erinnerungen immer wieder zurückkommen wird, weil sie als erste ein politisch relevantes Thema so auf den Punkt gebracht haben, dass es breite Massen erkannt haben. Zum Beispiel der amerikanische Autor, der über die großen Schlachthäuser Chicagos geschrieben hat, ich komme gleich auf den Namen, ist auch so ein Fall, der ein Klassiker dadurch geworden ist. Oder Onkel Toms Hütte. Ja, also das sind alles keine Romane, die unter, sagen wir mal, literaturspezifischen Gesichtspunkten unbedingte Meisterwerke sind, die aber aufgrund ihrer heißen Thematik eine irre Wirkung erzielen. Und da hat der Dave Eggers ein unglaubliches Talent dazu.
Das würde mich nochmal interessieren. Das Talent bei Dave Eggers liegt ja jetzt, wie auch in den Rezensionen zu lesen war, jetzt eher nicht darin, halt irgendwie Figuren zu erschaffen, die man halt irgendwie nie mehr vergisst. Und also die Frage ist sozusagen, also bei einem guten, sagen wir mal so, also meine Frage wäre, aber Sie können gleich gerne auch antworten, was Sie wollen. Meine Frage wäre sozusagen, wie viel ist bei einem Bucherfolg Thema und wie viel ist letztendlich wirklich der literarische Wert des Buches? Wie viel macht das aus?
Also bei Dave Eggers hat das gar nichts zu tun mit, sagen wir mal, literarischer Begrenztheit. Mhm. Das sieht man an anderen Büchern, die er geschrieben hat, zum Beispiel seinem ersten Heartbreaking Work of Staggering Genius oder auch anderen Büchern. Bei dem ist das ein sehr bewusstes Verfahren, das er anwendet. Und wenn er sagt, mir geht es darum, mit einem Erzählwerk auf maximale Wirkung zu setzen, politische, dann entscheidet er sich dafür, mit geradlinigeren Mitteln zu erzählen. Das ist aber eine ästhetisch-politische Entscheidung und keine, die aus irgendeiner Unfähigkeit resultiert. Daher halte ich den Dave Eggers jetzt dafür nicht, also für einen minderwertigen Autor. Aber generell gibt es beides. Es gibt große Bücher, die sind deswegen groß, weil sie zum ersten Mal ein Thema auf den Tisch gelegt haben. Und es gibt große Bücher wie den Ulysses von James Joyce oder Marcel Proust oder was auch immer, die großen Romane der Moderne. Ein Buch, Ein Tag im Leben der Stadt Dublin, ist jetzt vom Thema her nicht umwerfend. Aber was er daraus macht, ist umwerfend. Das heißt, manchmal ist das literarische Verfahren das Entscheidende und manchmal ist das Thema das Entscheidende.
Aber der Anspruch von Kiwi ist schon, ein gesellschaftspolitischer Verlag auch zu sein, oder?
Ja, also so, wenn man es so direkt sagt, dann trifft man die Sache nicht genau, weil wir ein literarischer Verlag sind und durch große Schriftsteller unser Profil sich entwickelt hat.
Allerdings, aber auch solche Namen wie Böll und so, ja, wo man ja schon davon sprechen kann.
Genau, dass da es gibt ein Akzent bei einer Reihe von Autoren auf gesellschaftspolitische Wirkung hin. Und das finde ich gut und richtig, auch heute noch. Eine lange Zeit, die letzten 20 Jahre, war das ganz weg vom Fenster. Aber, also auch Günter Wallraff, solche Autoren, ja. Aber das kommt gerade wieder. Und der Dave Eggers ist da so ein Fall. Ja? Also plötzlich ist Dave Eggers ein cooler Autor, der über politische Themen schreibt und nicht nur über politische Themen schreibt, sondern auch politisch wirken will. Wenn man das vor 10 Jahren bei einem Autor wie Bret Easton Ellis, American Psycho oder so, da hätte man zwar sagen können, das ist ein indirekter Schilderung der Dekadenz und des Niedergangs Amerikas, aber die war so lustvoll beschrieben, dass das auf jeden Fall keine politische Intervention war. Und das war das Jahrzehnt des Zynismus, die dann auch sich bei Schriftstellern gefunden hat.
Woher erklären Sie sich dieses Comeback des Politischen?
Also teilweise hat es wahrscheinlich einfach mit Moden zu tun, vermute ich mal, dass das auf und ab geht. Teilweise hat es auch zu tun damit, dass die sozialen Probleme oder die Risse in der Gesellschaft stärker klaffen als zuvor und einen mehr bedrängen als zuvor. Also wenn man die letzten Wochen die Nachrichten verfolgt und dann die Ukraine und dann Ebola und dann IS, also dann kommt man nicht mehr so leicht auf die Idee, La pour La zu betreiben, sondern dann springen einen die Themen doch so stark an. Und das war in den 80er Jahren ja ein bisschen anders und in den 90er Jahren, als die Sowjetunion, 90er Jahre, als die Sowjetunion zusammenbrach und der Ostblock zusammenbrach und man kurzfristig das Gefühl hatte, damit sind im Prinzip die großen Probleme geklärt. Jetzt ist die Welt, ist jetzt Marktwirtschaft, Demokratie. Es gibt noch so ein paar Enklaven, wo wir das noch hinbringen müssen, aber eigentlich sind die Dinge geregelt. Und diese Illusion ist ja seit dem 11. September spätestens nachhaltig verschwunden. Und ich vermute mal, und es ist ja klar, dass Literatur dann darauf reagiert.
Ist es nicht aber auch ein Zeichen für Ihre eigene Leidenschaft, sich auch politisch zu äußern und einzumischen, die Gestaltung Ihres Programms?
Ja, klar. Also ich habe, das ist ganz banal, meine beiden Studienfächer waren Germanistik und politische Wissenschaft, Philosophie, Soziologie. Daraus ergibt sich eigentlich schon die beiden Säulen meiner Arbeit, die einfach auf meine biografischen Interessen zurückgehen, für politische Fragestellungen und für ästhetische und literarische Fragestellungen. Und das in der Tat, also besonders interessiert mich, wenn das perfekt zusammengeht. Ja, wenn man einen großartigen Autor hat und einen großartigen literarischen Text hat, der zudem und darüber hinaus eine starke politisch-moralische Wirkung zeigt. Das finde ich schon beeindruckend. Aber es gibt eben, wie wir alle wissen, große Schriftsteller und große Künstler, die politisch riesige Reaktionäre waren. Mhm. Knut Hamsun oder D'Annunzio oder Céline, einer meiner Lieblingsautoren, Reise ans Ende der Nacht. Ja, der war ein Antisemit, Faschist, Kollaborateur, Knut Hamsun auch. Und das scheint nicht dazu zu führen, oder das scheint nicht grundsätzlich zu verhindern, dass man ein großer Autor ist. Damit wird es kompliziert dann.
Welche Figur im politischen Weltgeschehen sollte unbedingt einen Roman bekommen demnächst?
Ja, also es gibt ja diese dänische Serie Borgen, da ist eine dänische Ministerpräsidentin, ja, die man nicht kannte. Ja, also ein guter, ein raffinierter Roman über Obama, das wäre schon nicht schlecht, oder?
Was mit Snowden?
Snowden würde ich jetzt als allererstes gar nicht unmittelbar als literarische Figur sehen. Also der geht so auf in seiner Wirkung und in dem, was er also für das öffentliche Bewusstsein, die Aufklärung über Kontrolle und Digitalisierung erreicht hat, dass die Figur dahinter eigentlich gar nicht so interessant ist, für mich zumindest erstmal. Ich weiß, müsste man mal drüber nachdenken, warum eigentlich.
Assange ist ja vielleicht noch die stärkere Romanfigur, oder?
Ja. Da haben wir auch mal ein Buch unter Vertrag gehabt von Julian Assange. Das haben wir aber dann nicht veröffentlicht.
Oh.
Ja, das war interessant.
Also why not?
Ja, weil wir haben die Rechte erworben und der englische Verleger, der Kontakt zu ihm hatte, hat ihm einen Ghostwriter an die Seite gestellt. Dann haben die beiden zusammen einen Text erstellt. Und am Ende war der Text fertig und dann hat Assange gesagt, mit dem Text kann ich mich nicht identifizieren. Und dann hat der englische Verleger das Buch trotzdem verlegt. Und da habe ich gedacht, nee, das geht über die ethischen Grenzen von Kim Heuer und Rich hinaus. Und wir haben es sein gelassen. Aber in der Tat, das wäre jemand. Wobei ich bei Assange mir sogar noch mehr wünschen würde, eine gute Autobiografie. Also die ist übrigens interessant. Der ist ja aus der australischen Hippie-Kultur hervorgegangen und darüber hat er auch in dem Manuskript geschrieben. Also ich würde das schon gerne nochmal lesen von ihm.
Detektor FM Doppelkopf, das Gespräch. Unser Gast heute ist Helge Malchow, der Chef des Verlags Kiepenheuer und Witsch. Und jetzt kommen die wirklich unangenehmen Fragen.
Kennen Sie Leute, die nicht lesen?
Ja, das gibt's.
Man muss denen befreundet?
Es gibt ja, man muss unterscheiden. Es gibt ja zwei Gruppen von Nichtlesern. Mhm. Ja. Es gibt Nichtleser, bei denen das Nichtlesen einfach nur ein Zeichen von Doofheit ist, genereller Doofheit oder sagen wir mal, fehlender Neugierde oder Desinteresse, mit denen habe ich dann weniger zu tun. Und dann gibt es aber auch mittlerweile überraschend viele intelligente, gebildete, interessante Menschen, die nicht über die Literatur oder über Bücher ihr Bewusstsein entwickelt haben, sondern über andere Medien. Das gibt es, oder über die bildende Kunst oder über die nur sich politisch interessieren und zu den anderen Themen, kulturellen Themen keinen Zugang haben. Das gibt es. Muss man, und dass immer mehr, übrigens gibt es eben auch Wohnungen, in die man kommt, in denen intelligente und interessante Menschen wohnen, in denen man nicht viele Bücher sieht.
Gehen Sie auch, sind Sie auch so einer, ich muss das ja von mir selber zugeben, ich gehe ja, wenn ich bei fremden Leuten reinkomme, zumindest unauffällig, also früher habe ich das noch ungenierter gemacht, das Buchregal kontrollieren, genau. So, ja, und habe dann irgendwann mal Ärger bekommen deswegen, und seitdem akzeptiere ich das so ein bisschen mehr und versuche das immer so ein bisschen so im Geheimen zu scannen.
Ja, scannen ist besser als kontrollieren, ne?
Ja, scannen.
Also,
scannen.
Genau, also die, ja, ja. Das verändert sich gerade.
Apropos unangenehm, da war wohl die Batterie leer. Problem konnte aber schnell behoben werden. Wir sind immer noch bei den Nichtlesern, die Helge Malchow tatsächlich kennt.
Heute trifft man vor allem jüngere Leute, mit denen ich gerne einen Abend verbringe und die interessant sind und kompliziert sind oder lustig oder und komplexe Charaktere sind und die aber keine Bücherregale in ihrem Wohnzimmer stehen haben. Es wirft interessante Fragen auf. Ja? Mhm. Also natürlich teilweise, weil sie auf elektronischen, digitalen Kanälen lesen. Das ist eine Erklärung dafür. Aber dann teilweise auch, weil Bücher als nicht mehr so unmittelbar als Ausdruck, ja, von Zugehörigkeit zum gebildeten Ständen definiert werden. Das war früher quasi automatisch so. Das hat, finde ich, auch sein Gutes, vor allen Dingen für die Statik der Häuser.
Und für die Umzugshelfer.
Und für, ja, die Umzugshelfer, genau.
Was lesen Sie denn wie?
Ja, es gibt ja so viele verschiedene Arten zu lesen. Ja. Es gibt ein besessenes Lesen, Satz für Satz, Wort für Wort. Es gibt ein Scannen, schnelles Durchlesen, Anlesen. Also jetzt in meinem Beruf, das ist mein Job. Ja. Also,
ich meinte eher das Medium tatsächlich.
Sowohl als auch. Also ich lese auch auf meinem iPad, weniger auf dem Kindle oder auf dem Tolino.
Kindle geht aus politischen Gründen schon nicht.
Naja. Gut. Das kann man ruhig machen. Also trotzdem gibt es so eine Art intensiveres, persönlicheres Lesen, das ich mehr im klassischen Papierbuch für mich weiter belasse. Ich habe jetzt vor kurzem eine Studie gelesen, irgendwie Wissenschaftler, Amerikaner, die das jetzt mal empirisch untersucht haben. Also die Merkfähigkeit nach der Aufnahme von Daten über Papier oder über digitale Kanäle. Und da gibt es interessanterweise erhebliche Unterschiede. Also das Lesen in einem Papierbuch, unabhängig vom Alter, sitzt tiefer im eigenen Bewusstsein als auf Bildschirm. Hat mich nicht überrascht. Man hat aber immer gesagt, ja, das wird sich ändern, wenn die nächste Generation, die sozialisiert worden ist mit Bildschirmlesen, wenn die dann quasi tonangebend ist. Aber ich vermute, dass das richtig ist.
Doppelkopf. Das Gespräch bei Detektor FM.
Herzlich willkommen zurück bei Doppelkopf, dem Gespräch auf Detektor FM. David Denk und ich, Dominik Schottner, lassen uns heute in die Welt des Verlegens einweisen, und zwar von Helge Malchow. Der ist Verleger, nämlich verlegerischer Geschäftsleiter des Verlags Kiepenheuer und Witsch aus Köln. Früher aber, da war Helge Malchow mal Lehrer, und deswegen hat er auch immer noch einen ganz besonderen Bezug zum Deutschunterricht, der, wie er findet, an einem fatalen, grundlegenden Defekt leidet.
Der immer wieder, bis heute, immer wieder darauf aufbaut, zu sagen, hier ist ein literarischer Text und die Arbeit in der Schule, die auch benotet wird, läuft darauf hinaus, herauszukriegen, was der Autor mit diesem Text dem Leser sagen wollte.
Hat mich immer gestört. Mich hat der Deutschunterricht, genau, Zeit meiner Schulkarriere gelangweilt.
Und das ist nicht nur langweilig und falsch, sondern es widerspricht total, fundamental dem Wesen der Literatur. Ja? Also weil, wenn ein Autor wüsste, was er einem Leser sagen will, dann schreibt er eine Kolumne in der Zeitung, dann sagt das eben. Ja? Warum soll er dann den Umweg über einen Roman nehmen? Ja? Und so, der gesamte Literaturunterricht basiert auf dieser Idee des Umwegs, dass da irgendwas versteckt und verpackt wird und dass man dann als Schüler schlau sein muss oder und mit Hilfe des Lehrers rauszukriegen, was er einem damit sagen wollte. Und das zerstört alles das, was Literatur an befreiender Kraft hat, ja, für Menschen beim Lesen. Ja. Weil das ist, Literatur ist auch große Romane, die sind auch fremd, da versteht man nicht alles und dann versteht man eben nicht alles. Das ist auch gut so. Und der Autor hat wahrscheinlich, als er es geschrieben hat, selber nicht alles verstanden. Ja. Und, oder ihm ist erst beim Schreiben das eine oder andere aufgefallen, dass gar nicht am Anfang seines Schreibprozesses stand oder wie auch immer. Also das ist ein viel wilderer, komplexer, auch vom Unterbewusstsein her gesteuerter Prozess. Und literarische Texte sind immer so vielgestaltig, an so viele Ebenen und auch Offenheit, ja, dass die Kommunikation, Vieldeutigkeit, ja, die, auch, Vieldeutigkeit, ja, die Kommunikation zwischen dem Leser und dem Autor, wenn überhaupt eine Art Gespräch ist, ja, über das, was da jemand geschrieben hat, was der andere darin sieht oder was der Autor vielleicht, die meisten Autoren, die wollen überhaupt nichts sagen, die wollen einfach, die wollen Geld verdienen, die wollen ein Buch schreiben, die haben Langeweile, irgendwas, ja.
Ist das so? Die wollen Geld verdienen? Ist das nicht der falsche Beruf?
Nein, ja, man muss ja leben, muss ja von irgendwas leben. Und wenn die sagen, mein Talent ist Schreiben, dann verdiene ich eben damit mein Geld.
Aber reich?
Oder sie wollen ihre Langeweile bekämpfen oder sie wollen berühmt werden. Also niedrige Motive von mir aus. Aber
wie viele der Kiwi-Autoren, wie viel Prozent der Kiwi-Autoren können vom Bücherschreiben gut leben?
Naja, bei Kiwi sind sie ja bei einem guten Verlag.
80%.
Nein, ja, in der Tat, also die 95% aller Menschen, die schreiben, können vom Schreiben nicht leben. Das ist ja bekannt. Aber
wird auch nicht besser.
Nein, aber das war auch noch nie anders. Also die wenigen Autoren, die so viele Exemplare ihrer Bücher verkaufen, dass sie davon leben können, die kann man dann ein paar Händen abzählen. Ja. Auch jetzt nicht nur bei Keep Malwitsch, sondern insgesamt. Ja. Aber wenn, sagen wir mal so, wenn man bei Keep Malwitsch unter Vertrag ist, das ist dann schon mal, dann stehen schon mal die Aktien nicht so schlecht. Mhm. Ja. Es gibt ja mittlerweile diese ganze Self-Publishing-Szene, wo es ja heute kein Problem mehr. Ich kann ein Buch schreiben und kann es ins Netz stellen und dann kann es jemand anders finden und lesen. Für 99 Cent oder für nichts oder für 3 Euro oder was auch immer. Das Problem ist ja nicht, dass es Tausende und Abertausende von Menschen gibt, die schreiben und das ins Netz stellen. Das Problem ist die Filter. Ja? Und ein Verlag ist ein Filter, der aus diesem Meer von Menschen, die schreiben, mit seinem Wissen und seiner Erfahrung die paar Texte heraussucht, von denen er glaubt, dass sie dem herausstechen aus dem großen Meer der anderen und die dann so bekannt machen und in die Welt tragen, dass man sie wahrnimmt.
Detektor FM Doppelkopf, das Gespräch. Unser Gast heute, Helge Malchow, der Chef des Verlags Kiepenheuer & Witsch aus Köln. Da sind wir aber heute nicht, sondern Helge Malchow hat uns in das Märkische Museum in Berlin gebeten. Uns, das sind wie immer David Denk und ich, Dominik Schottner. Herzlich willkommen.
Deutsches Museum.
Macht Ihr Job unter den erschwerten Marktbedingungen und bei all den Dingen, die heute schwieriger sind, also A, Leute überhaupt erst zum Lesen zu bringen, dann dieser ganze Amazon-Komplex, viele andere Sachen könnte man noch anführen. Macht der noch so viel Spaß, wie als Sie in den 80ern damit angefangen haben, wo man noch mehr aus dem Vollen schöpfen konnte, auch finanziell als Verlag?
Konnte man damals auch nicht.
Okay. Also ich zum Beispiel aus dem Journalismus hört man Geschichten, wie in den 80ern in der Süddeutschen Zeitung, im Feuilleton, das Geld mit der Schubkarre raus.
War bei Verlagen nie so. Also Buchverlage waren immer Unternehmen, mit denen man nicht viel Geld verdienen konnte und wo man mit Ach und Krach über die Runden kam. Das hat sich auch nicht verändert. Was sich schon verändert hat, ist der ökonomische Druck auf Verlage als Unternehmen, der damit zusammenhängt, dass, sagen wir mal, die Buchkultur nicht wächst. Schrumpfen ist schon dramatisch, also leicht schrumpft, würde ich sagen. Ja, ja gut.
Schrumpfelt.
Was dann dazu führt, dass der Kampf um den Kuchen intensiver wird und heftiger wird. Und das das kann dann manchmal auch einem, soll man sagen, ein bisschen den Spaß verderben an der Arbeit, aber grundsätzlich nicht. Also grundsätzlich ist immer noch sehr vieles von dem Ethos des Verlagswesens auch heute noch da, das ich kenne aus der Zeit vor 30 Jahren. Also man sagt ja auch oft, die großen Verleger sind nicht mehr da oder die großen Feuilletonisten, Reich-Ranitzky ist nicht mehr da und so weiter. Aber diejenigen, die das heute machen,
auch Schirmacher nicht mehr.
Schirmacher, aber diejenigen, die die Arbeit heute machen, die sind im Prinzip genauso gut. Das sind vielleicht manchmal nicht solche Egos, die um sich herum als Person eine große Show veranstalten. Aber es gibt unglaublich gute Verlage in Deutschland. Es gibt weiterhin wahnsinnig gute Buchhandlungen. Es gibt tolle Feuilletons. Das sage ich jetzt deswegen, weil es das alles nur in Deutschland gibt. Ja, das ist der gesamte Komplex Verlagswesen, Buchhandel, Feuilleton, Bibliotheken, Festivals, das müsste man als UNESCO-Kulturerbe unter Bernstein legen. Ja? Also das gibt es nicht in Frankreich, das gibt es nicht in England, schon gar nicht, in Amerika nicht. Da gibt's ein paar Verlage in New York und und der Rest des Landes ist leer. Ja? Da gibt es 500.000 Einwohnerstädte ohne Buchhandlung und. Dadurch, dass sie keine Buchpreisbindung haben, ist alles weggehauen worden.
Ist das der einzige Grund?
Der wesentliche, ja.
Was sind sonst noch Gründe für diese Unterschiede?
Es gibt in Amerika zur Buchkultur ein etwas hemdsärmeligeres Verhältnis. Also es hat nicht ganz so diesen Hochkulturcharakter, wie das in Europa der Fall ist. Aber die Buchpreisbindung, also die mittels eines Gesetzes, das einfach die Preise gleichsetzt für Bücher in allen Buchhandlungen, hat man eben in Deutschland und in Frankreich und einigen anderen Ländern in Europa es geschafft, dass eine Vielzahl und damit auch Vielfalt von Buchhandel erhalten bleibt. Und je mehr man davon hat, desto bunter und unterschiedlicher ist die ganze Szene. Dadurch gibt es auch eine weitere, größere Zahl von Verlagen. Dadurch gibt es auch mehr Autoren, die davon leben können und. Also das ist ein ganzer komplexer Zusammenhang, dessen man sich, wenn man selber darin arbeitet, gar nicht so bewusst ist, weil man ihn für selbstverständlich hält. Aber wenn man nach England geht und denkt, ja, hier, ich habe ein Buch geschrieben und jetzt mal gucken, wer über das Buch was schreibt. Da kann man lange gucken. Da gibt es einfach keine Feuilletons mehr.
Können Sie denn das ganze Gejammer in Deutschland eigentlich noch ertragen?
Ja, ich bin jetzt von meinem Naturell her bin ich jetzt kein Jammerer. Wer das immer sehr gut konnte, war Michel Krüger, den ich sehr mag. Und dem habe ich das immer vergeben, weil er es so gut gemacht hat. Man kann ja dekorativ jammern und langweilig jammern, aber der hat das sehr gut gemacht. Das war die Kunstform des Jammerns hat er entwickelt.
Der ehemalige Hansa. Ihr ehemaliger Kollege von Hansa.
Ich hätte eigentlich noch, ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich hätte, wir haben jetzt über ganz viele Sachen nicht gesprochen. Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen, sozusagen, worüber wir noch hätten sprechen können. Gibt es auch irgendein anderes Thema, von dem Sie auch nur im Entferntesten so viel Ahnung haben wie von Literatur?
Nein.
Doppelkopf. Das Gespräch bei Detektor FM.
Ihr hört Detektor FM Doppelkopf, so haben wir das Format genannt, weil zwei Köpfe, David Denk und ich, Dominik Schottner, einmal im Monat einen interessanten Menschen zum Gespräch treffen und zwar an einem Ort, den sich unser Gast aussuchen darf. Unser heutiger Gast ist verantwortlich für viele gute Bücher, Helge Malchow, der Chef des Verlags Kiepenheuer & Witsch aus Köln. Er hat uns aber nicht in den Dom nach Köln gelotst, sondern in das Märkische Museum in Berlin. Und da stehen wir jetzt schon seit geraumer Zeit vor einer Statue von Theodor Fontane.
Herr Malchow, jetzt reden wir ja schon eine Weile und unüberhörbar ist ja dieser gewisse rheinische Singsang, den ich als gebürtiger Düsseldorfer natürlich auch.
Das haben Sie doch nicht gehört. Auch, nein.
Den ich als Düsseldorfer natürlich auch sehr, sehr mag und ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. Wir machen jetzt auch sofort weiter, aber mit einer Frage, die sozusagen jetzt ein bisschen in Ihre Biografie zurück. Genau, wir machen jetzt mal Ihr liebster Büttenredner im Kölner Karneval. Nein, wir machen einen Bogen.
Hans Süper.
Sehr gut, okay.
Colonia Duett.
Ja, Weil, was zeichnet den aus? Was kann der besser als alle anderen?
Der lustigste von allen. Mhm. Der allerlustigste. Der hat eine ganz kleine Gitarre. Mhm. Also so eine Kindergitarre. Und dann hat er so einen komischen Hut auf und so ganz lange graue Haare. Und so eine komische. Und er ist wahnsinnig schnell und wahnsinnig witzig und raffiniert und frech. Und gar nicht so politisch im vordergründigen Sinne. Diese Büttenreden, die finde ich ein bisschen langweilig, mhm, über Angela Merkel und so. Ja. Sondern der macht so Alltagswitze, die, mhm, sind großartig. Und der hat eben früher mit einem leider verstorbenen Partner das Colonia-Duett, mhm, gebildet. Mhm. Und das war das Größte im Kölner Karneval, für mich immer.
Jetzt haben wir doch über Karneval geredet.
Wollten wir eigentlich auch. Wie oft gehen Sie denn? Wie oft und als was gehen Sie denn auf den Karneval?
Ja,
als Bücherwurm.
Vor 2 Jahren hatte ich mal ein Kostüm, das habe ich dann einfach, dem habe ich einfach einen Namen gegeben. Das hieß der entfesselte Kleinbürger. Da habe ich einfach ich hatte so schlimme Anzüge aus der Vergangenheit, die mir viel zu klein waren. Und die habe ich dann so zerrissen und mit auf so eine komische Art und Weise, schiefe Art und Weise angezogen, sodass das sollte so wirken wie jemand, der aus seiner Haut herausbricht und der nicht mehr weiter mitmachen will, der entfesselte Kleinbürger.
Ist das quasi ein Traumbild von sich selbst?
Vielleicht, vielleicht, genau. Nein, also das ist... Ich glaube, die Interpretation von Karnevalskostümen auf Charaktere ist tricky. Ja.
Ich habe das mit dem Singsang eigentlich auch nur gesagt, weil man kaum glauben würde, dass Sie ja, und jetzt kommen wir sozusagen auch wieder ein bisschen auf den Ort zurück, an dem, ja, wir uns gerade hier befinden, das Märkische Museum, dass Sie in Bad Freienwalde im Oderbruch, also in der Mark Brandenburg, geboren sind. Ja. Sind dann aber mit 3 Jahren dort weg.
Genau, also mitgenommen worden. Mhm. Also man kann mich eigentlich nicht als Flüchtling bezeichnen. Ich bin in der Tasche mitgenommen worden. Und das war auch schon so eine Flucht. Also musste man heimlich machen, weil mein Vater schon unter polizeilicher Verfolgung stand. Aus verschiedenen Gründen. Und dann sind wir über Nacht dann über die Grenze.
Politischen Gründen.
Über die Grenze und ins Flüchtlingsheim, da Marienfelde. Mhm. Da habe ich sogar noch Bilder im Kopf. So 5 Betten übereinander in so riesigen Turnhallen, wo dann unheimlich viele Leute zusammenkamen und dann verteilt wurden von da aus über ganz Deutschland, Westdeutschland. Insofern habe ich jetzt an diesen Geburtsort nicht mehr viele Erinnerungen. Mhm. Aber die Erinnerungen sind indirekt dadurch, dass diese Heimatherkunft in dieser sogenannten Flüchtlingsfamilie mein ganzes Leben präsent waren. Mhm. Ja, weil man hat die Eltern haben den Bauernhof verloren, den hat man über 20 Generationen bewirtschaftet gehabt und dann kam der Kommunismus und dann wurde das in der LPG umgewandelt und
auf dem und heute ihr Bruder lebt.
Genau, mhm. Also die Restruine, die dann da noch übrig war nach 1989, die hat tatsächlich dann meine Mutter wieder zurückbekommen. Und dann ist mein Bruder dorthin gezogen und hat das restauriert. Und es ist heute ein schöner Hof, schöner ehemaliger Bauernhof, in dem aber andere Büros und andere Geschäfte stattfinden. Aber das ist eine... schöner Bogen, der sich da geschlossen hat. Also das ist eine, hat sich jetzt doch eine Kontinuität ergeben, weil ich oft in Berlin bin, aufgrund meiner Verlagsarbeit und dann da gewissermaßen am Wochenende meine Datsche habe.
Aber Sie haben auch, Sie mussten dann auch, wenn Sie Ihre Oma treffen wollten als Junge, dann auch sozusagen nach Berlin einfliegen und sich dann mit ihr in West-Berlin treffen. Erzählen Sie mal von diesen Treffen.
Ja, das waren eben, wie soll ich sagen, das waren Situationen, an die man sich heute gar nicht mehr erinnert. Also meine Großmutter blieb auf dem Bauernhof und erlitt dann weiter den Niedergang und die Zerstörung auch dieses Bauernhofs und so, wurde da noch so geduldet, während die Familie in Düsseldorf dann lebt, im Rheinland. Und man konnte vor 1961 sich ja dann trotzdem noch besuchen, aber wir konnten aufgrund dieser politischen Verfolgung und so weiter nicht in die DDR fahren, sondern man fuhr dann nach West-Berlin. Aber um nach West-Berlin zu kommen, hätte man ja wiederum durch die DDR hindurchfahren müssen. Das durfte man auch nicht als Flüchtling. Das heißt, dann kam die Großmutter aus Bad Freienwalde nach West-Berlin gefahren, Moabit, bei einer Tante in einer Berliner Altbauwohnung. Mitten im Winter habe ich so Bilder. Und wir fuhren mit dem Zug von Düsseldorf nach Hannover. In Hannover stieg man in Flugzeug. Und mit dem Flugzeug flog man dann über diese 150 Kilometer bis nach West-Berlin. Und dann traf man die Großmutter und flog dann wieder mit dem Flugzeug zurück. Das waren, also dadurch wurde einem selbst schon als Kind so eine, wie soll ich sagen, die Triftigkeit der politischen Verhältnisse eingebrannt. Ja? Also das war gar nicht, Politik war einfach als Zwangsrealität. Die
Klassen sind auch hier, auch wie man gut, hört. Ja.
Als Zwangsrealität war dadurch die Politik im eigenen Leben von Anfang an drin. Ja?
Wie ist das in diesen Tagen, wo immer wieder an den Mauerfall erinnert wird vor 25 Jahren? Nehmen Sie das mittlerweile als gegeben an oder sind Sie auch immer noch ergriffen?
Ja, ich bin immer noch ergriffen und zwar deswegen, weil ich nie seit 1989 regelmäßig und fest in Berlin gelebt habe, sondern eigentlich immer nur zu Besuch bin. Selbst heute bin ich 2 Tage die Woche hier. Aber ich habe jetzt nicht seitdem hier so grundsätzlich gelebt, dass dann die alte Mauergrenze so langsam aus dem Bewusstsein verschwindet. Sondern durch dieses sporadische Hiersein denke ich jedes Mal, wenn ich über die Leipziger Straße fahre und da kommt dieses komische Relief, da war die Mauer und da war die Station, wo man durch musste. Und da, wo wir jetzt wohnen, 50 Meter dahinter, verlief die Mauer. Und deswegen sehen die Häuser hier noch anders aus als da drüben in Kreuzberg.
Aber Sie denken das tatsächlich immer noch mit, ja?
Ja, und als wir diese Wohnung in der Melcherstraße bezogen, schaue ich aus dem Fenster in den Hinterhof und im Hinterhof stehen 20 Mauerteile, ja, die da jemand geparkt hatte. Also irgendwie, für mich ist das immer noch, kurioserweise ist das immer noch so eine Art historisches Wunderereignis, an dem ich aber, dass ich fast symbolisch nehme für politische Ereignisse in den letzten 30 Jahren, die sich kein Mensch vorher hätte vorstellen können und die trotzdem anschließend Realität geworden sind. Das ist der Mauerfall ja nicht das Einzige.
11. September,
der 11. September ist sowas und eine Reihe von anderen Ereignissen, die hätte einem die jemand vorhergesagt, wenn man hätte mal gesagt, vergiss es, ja? Oder Science Fiction. Und das wiederum führt natürlich zu einem anderen Geschichtsbild, ja? Also zu einem anderen Wirklichkeitsbewusstsein. Man weiß einfach, der Boden, auf dem man steht, auch als denkender Mensch, ist nicht so sicher, wie man sich das vorstellt. Sondern es kann durch ein paar Kleinigkeiten, auch dadurch, dass jemand einen falschen Zettel zum falschen Zeitpunkt auf einer Pressekonferenz vorliest, kann plötzlich die Welt anders aussehen anschließend. Ja.
Ist dieses Bewusstsein auch in Köln präsent?
Nö.
Da ist man einfach für sich und ganz bei sich.
Genau. Ich erinnere mich noch, wie so in 90er Jahren da so plötzlich mal ein Trabant auftauchte. Und dann standen die Leute wie beim Rosenmontagszug. Und dann haben gesagt, na, dir wird doch ja nicht. Guck mal, was die für Autos hatten. Unfassbar. Echt? Nee. So, ne? Und so ist das eigentlich. Köln ist so eine Stadt, die sehr in sich selber ruht. Und an der viel vorbeigeht, äußerlich. Und,
Ist das auch deswegen sozusagen auch für Ihre Arbeit ein Gewinn, mit einem Bein in Berlin zu sein, eine Stadt, die jetzt vielleicht nicht so in sich ruht und immer auf der Suche ist?
Ja, auf jeden Fall. Also Kultur in Europa und in Deutschland ohne Berlin geht, ist gar nicht mehr vorstellbar. Also auch übrigens nicht nur, das zeigt sich nicht nur darin, dass wir mittlerweile auch einen kleinen Verlag hier in Berlin haben, Galliani, sondern ich würde mal sagen, 70% aller jüngeren literarischen Autoren leben in Berlin. Also das ist eigentlich, Literatur in Deutschland ist zu 70% Berliner Literatur. Das heißt nicht, dass Berlin immer das Thema ist, aber der Ort, wo sie entsteht.
Warum meinen Sie, ist das so? Warum zieht die Stadt die Leute so an, gerade Literaten? Günstige Lebenshaltungskosten?
Ja, ich glaube, da gibt es ja sehr viele Gründe. Also, am Anfang hat man das oft gehört, die Mieten sind niedrig und so. Aber ich glaube, viel wichtiger noch für Schriftsteller oder Künstler ist der Austausch und die Inspiration und die einfach das Brodeln der Ideen und so. Also dass man auch vielleicht der Schmerz, sich nur sehr viel schwerer als woanders durchsetzen zu können, aber es dann doch zu wollen. Also das ist einfach jetzt eine Stadt wie Paris oder London oder, weiß ich nicht, Großstädte wie Mailand oder so, also die, in denen die entscheidenden Dinge passieren. Jetzt kommt ja hinzu, dass auch das politische Zentrum geworden ist, dass alle politischen Journalisten hier sind, das Parlament hier ist, an dem dann auch wiederum alles mögliche andere dran hängt und so. Also das ist eigentlich entschieden. Mir geht es jetzt mehr so darum, deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen, dass der Verlag in Köln bleibt, dass Deutschland nicht so eine föderalistische Versteppung erlebt wie Frankreich oder England. Also das wäre, finde ich, grausam. Also wenn man in Bordeaux ist oder in Lyon ist oder so, das ist ja nicht zum Aushalten. Ja.
Dafür gibt es ja die ARD.
Ja, da habe ich meine Zweifel. Nein, also es ist einfach wichtig zum Beispiel, dass in Hamburg genauso gutes Theater stattfindet wie in Berlin, in Köln genauso gute Verlage sind wie in Frankfurt und so. Und noch ist das ja so. Das wird zwar weniger sein als früher. Früher war es tatsächlich ein Flickenteppich. Jetzt hat man eine Metropole. Aber man muss, finde ich, diesen Reichtum und das internationale Niveau auch in den 5 anderen Städten erhalten.
Ja, dem kann man sich eigentlich nur anschließen. Helge Malchow, Chef des Verlags Kiepenheuer & Witsch, er war heute unser Gast in Doppelkopf, das Gespräch auf Detektor FM. Nachhören können Sie das Gespräch natürlich auf unserer Internetseite detektor.fm. Da gibt es natürlich dann auch wie immer die Infos zu den nächsten Sendungen und Informationen zu unseren Gästen. Fürs Zuhören bedanken sich David Denk und Dominik Schottner. Kommen Sie gut durch den Tag. Bis zum nächsten Mal.